Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen Sonntag lesen wir Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Lukas 14, 15 bis 24. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, nämlich zu Jesus: Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Abendmahl und lud viele. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss notwendig ausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh eilends hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden hier herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Hört für meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich habe es überschrieben mit dem Thema: Es geht ums Ganze. Das ganze Geschehen von Kapitel 14 findet im Haus eines Obersten der Pharisäer statt, so sagt es uns Vers 1. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Der Sabbat war ein bevorzugter Tag für Essenseinladung. Man ruhte und hatte reichlich Zeit zu ausgiebigen und tiefsinnigen Gesprächen. Selbstverständlich, dass die Juden mit der Sabbat Heiligung, dem Ausruhen, sehr ernst nahmen, war alles Wesentliche schon vorbereitet. Der Tisch und alles andere wurden schon am Vorabend gedeckt, dass dann am Sabbat selbst nur noch das absolute Minimum an Arbeit anfiel. Jesus war nicht der einzige Gast, es waren noch weitere Gesetzesgelehrte und Pharisäer dabei und offensichtlich auch ein Kranker, ein Wassersüchtiger. Ob er einer der Schriftgelehrten und Pharisäer war oder ein weiterer Gast, das wird nicht ersichtlich. Vielleicht war dieser Kranke auch ganz bewusst mit eingeladen worden, um die erste Situation im Haus des Gastgebers zu provozieren. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten ja schon mitbekommen, dass Jesus am Sabbat auch Kranke heilt. Vorausgehend Kapitel 13, Verse 11 bis 7 wird von einer solchen Heilung am Sabbat berichtet. In der Synagoge, auf die der Synagogenvorsteher dann mit heftigem Widerstand reagiert hat. Also es könnte sehr wohl sein, dass man diesen Kranken nun mit eingeladen hat, um zu sehen, ob Jesus es wagt, gewissermaßen wieder am Sabbat zu heilen. Ganz eindeutig hatte die Einladung die Absicht, Jesus genau unter die Lupe zu nehmen. Wörtlich heißt der Schlusssatz von Vers 1: Und sie waren ihn Belauernde. Sie waren ihn Belauernde. Diese Formulierung zeigt, dass sie ihn genau beobachteten, hat sich nicht aus der Situation heraus spontan zufällig ergeben, sondern ihr Daseinszweck an diesem Gastmahl war, Jesus zu belauern. Jesus ganz genau auf die Finger zu sehen. Dieses Belauern, das hier verwendet wird, hat durchaus auch die Bedeutung von jemanden heimtückisch beobachten. Belauern, also jemandem eine Falle stellen und daneben sitzen und genau hingucken, wie er reintappt. So waren sie ihn Belauernde. Und Jesus heilt den Kranken und sie können ihm nichts entgegnen, denn sie retten ihre Ochsen am Sabbat ja auch, wenn sie in Gefahr geraten sind. Dann warnt Jesus sie vor der Ehrsucht, das berühmte Beispiel, dass wir nicht von uns aus oben an der Festtafel Platz nehmen sollen, damit nicht ein Vornehmerer kommt und wir nach hinten rücken müssen. Jesus bewegt sich nun also in dem, was er sagt, im Rahmen des Anlasses, des Gastmahls, und er ermahnt die anwesenden Gäste nicht einzuladen in der Hoffnung auf eine Gegeneinladung. Vielmehr sollen sie die Außenseiter der Gesellschaft, die Armen und Kranken einladen, um diesen damit Gutes zu tun. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ganz nebenbei stellen wir fest, Jesus lehrt eine doppelte Auferstehung. Ganz klar biblisch, sagt uns andere Stellen auch. Die Auferstehung der Gerechten, das ist die erste Auferstehung im Zusammenhang mit der Entrückung. Und es gibt eine zweite Auferstehung, die Auferstehung der Ungerechten, der Gottlosen am Ende der Tage, wenn der alte Himmel und die alte Erde vergehen. Genau hier setzt nun der Abschnitt ein, den wir gelesen haben, beim Stichwort Auferstehung der Gerechten. Einer der Anwesenden greift den Gedanken der Auferstehung auf und sagt: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Selig ist, wer beim großen Gastmahl, beim Hochzeitsmahl Gottes mit dabei ist. Der hat das Ziel seines Lebens erreicht. Gott selbst wird zu Tische dienen. Interessanterweise kommt das alles in den Kapiteln vorher, Lukas 12, 37, im Zusammenhang mit dem Gleichnis von den aufmerksamen Haushaltern. Da war also tatsächlich ein Mitgast hier im Haus des Pharisäers, der sich auf das Reich Gottes freute. Das darf uns nicht wundern, denn es kennzeichnete ja die Pharisäer im Gegensatz zu den Sadduzäern, dass sie an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben glaubten. Der Blick dieses Mannes richtet sich also hoffnungsvoll auf die Ewigkeit. Er blickt mit Jesus über das aktuelle Essen hinaus auf die Auferstehung der Gerechten und auf das bevorstehende himmlische Gastmahl, das Gott diesen Gerechten seinen Kindern bereiten wird. Jesus widerspricht ihm natürlich nicht, aber er weist darauf hin, erstaunlicherweise weiß die Einladung zu diesem Gastmahl bei weitem nicht jeder zu schätzen. So unvorstellbar das ist, aber viele, die berufen sind, werden nicht dabei sein. Viele sind zu diesem großen Fest eingeladen, aber sie wollen gar nicht hin. Und so erzählt Jesus das Gleichnis vom großen Abendmahl. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl. Wobei dieses Mahl nicht gleich Abendmahl in unserem Sinne, Brotbrechen, meint, es ist schlicht die Hauptmahlzeit, die im Orient üblicherweise am Abend, wenn es kühler wurde, nach getaner Arbeit eingenommen wurde. Begriff kann auch mit Gastmahl übersetzt werden. Verständlicherweise, denn nun am Abend nach getaner Arbeit hatte man Zeit, Gäste einzuladen und sich in Ruhe noch zu unterhalten. Allerdings weist die Übersetzung Abendmahl natürlich auch auf die enge Beziehung zwischen dem Abendmahl und diesem himmlischen Gastmahl hin. Ich hatte ja neulich auch gesagt, Abendmahl, ich war es früher gewohnt, dass man an den Tisch des Herrn nach vorne kommt, und in der Regel war die Einladung, wenn dann vorne alles fertig gerichtet war und die ersten Gruppen eingeladen wurden, nach vorne zu kommen. Das Zitat aus Vers 17, nun kommt, denn es ist alles bereit. Also die ganz bewusste liturgische Verknüpfung der Abendmahlseinladung mit diesem Geschehen, mit diesem Gleichnis. Eingeladen zu diesem Abendmahl, zu diesem Gastmahl sind also viele. Es ist ausdrücklich ein großes Gastmahl. Und weil dieses Gastmahl so wichtig ist, ergeht eine doppelte Einladung. Es ist keine spontane Aktion, sondern Vers 16 beschreibt die erste Einladung, die Vorankündigung der geladenen Gäste: Haltet euch diesen Termin frei, da will unser Herr für euch ein großes Festmahl veranstalten. Dann, Tage oder vielleicht auch Wochen später, ist der Termin gekommen. Alle Vorbereitungen sind getroffen, das Mastkalb ist geschlachtet und wird schon auf dem großen Spieß gedreht, die Festtafel ist gedeckt, der Wein leuchtet rubinrot in den Kelchen, jetzt wird der Knecht losgeschickt, um die Gäste abzuholen. Vers 17, und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Wer sind die Geladenen? Die ursprünglich Geladenen sind die Angehörigen des Volkes Israel. Seit Abraham hat Gott die Angehörigen seines Volkes immer und immer wieder eingeladen und gemahnt durch sein Wort und die Propheten. Zuletzt durch Jesus, den Sohn Gottes, selbst. Aber nun nimmt das Drama seinen Lauf. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Laut griechischem Wörterbuch heißt die Formulierung, die bei uns mit alle nacheinander übersetzt wird, eigentlich genauer einmütig. Sie fingen einmütig an, sich zu entschuldigen. Das deutet auf eine gemeinsame Gesinnung als Grund für ihre Entschuldigung. Und wir sehen diese gemeinsame Gesinnung gleich. Der eine hat einen Acker gekauft, der zweite 5 Joch Ochsen, das sind 10 Stück, unter einem Joch immer 2. Das ist nicht gerade wenig, wir sehen, es geht um wohlhabende Leute. Forscher haben ausgerechnet, mit 5 Joch Ochsen konnte man damals 45 Hektar pflügen. Also schon alleine für diese 5 Joch hat er 45 Hektar Ackerland gebraucht. Das war für damalige Verhältnisse schon ein Großgrundbesitzer. Zumal das sicher nicht alles war. Wir haben es mit reichen Leuten zu tun. Den größten Fang hat der Letzte gemacht, der hat eine Frau genommen. Was haben alle drei Beweggründe gemeinsam? Was ist die Einmütigkeit? Acker, 5 Joch Ochsen, Frau. Es sind alles Dinge dieser Welt. Dagegen hat Jesus gewiss nichts einzuwenden. Weder der Erwerb eines Ackers ist an sich ungeistlich, noch der Besitz von 5 Joch Ochsen. Und ganz gewiss nicht, dass einer eine Frau nimmt, hat doch Gott selbst die Ehe eingesetzt. Aber auch die Ehe ist eben Schöpfungsordnung. Sie gehört zu den Dingen dieser Welt. Das hat die Ehe mit dem Acker und mit den 5 Joch Ochsen gemeinsam. Dass der Mensch diese Dinge gebraucht und sich an ihnen erfreut, entspricht unzweifelhaft dem Willen Gottes. Aber das Problem ist, diese Dinge, die Dinge dieser Welt, sind den Geladenen wichtiger als das Reich Gottes. Das ist die Einmütigkeit ihrer Entschuldigung. Und weh dem Mann, der eine Frau hat, die ihn hindert, ins Reich Gottes zu kommen. Weh der Frau, die einen Mann hat, die ihn hindert, die sie hindert, ins Reich Gottes zu kommen. Alle ihre Entschuldigungen sind fadenscheinige Ausreden. Der Termin für die Einladung stand ja längst fest. Eine Terminplanung, die auf diese Einladung Rücksicht nimmt, wäre also für jeden einigermaßen mühelos möglich gewesen. Außerdem, einen Acker besichtigen kann man auch am Tag drauf noch, der läuft nicht davon. Dass sie nun scheinbar Wichtigeres zu tun haben, zeigt, dass ihnen die Einladung zum großen Abendmahl des Herrn nicht wichtig ist. Das ist auch die Frage an uns. Was ist uns Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts wichtiger, als ins Reich Gottes zu kommen? Was steht zwischen uns und der Teilnahme an diesem himmlischen Gastmahl? Haben wir die Einladung angenommen oder was hält uns vielleicht noch davon ab? Die drei Ausreden, die drei falschen Prioritäten des Gleichnisses kennzeichnen sicher auch heute die besonders gefährlichen Bereiche Besitz, beruflicher Erfolg, falsche Beziehungen, die von Gott wegziehen. Es gibt vieles, was in dieser Welt schön und erstrebenswert sein mag. Ich freue mich auch mehr oder weniger jeden Tag an der Ehe mit meiner Frau. Aber es ist eben nichts im Vergleich zu einem Leben mit Gott. Es ist nichts gegen die Einladung Gottes zum himmlischen Abendmahl. Und das große Abendmahl meint ja nicht eine himmlische Einzelveranstaltung, die mit einem Feiertag vorbei wäre. Das große Abendmahl ist ein Bild für das ewige Sein bei Gott. Wir sollen dazugehören. Liebe Geschwister, was für ein gewaltiger Erweis der Liebe Gottes zu uns. Wir sollen bei diesem Festmahl dabei sein, jeder einzelne von uns. Aber diese Einladung ist nicht nur gewaltig, sie enthält auch einen allerletzten Ernst. Denn die Alternative, dieser Einladung zu folgen, bedeutet, ewig von Gott getrennt zu bleiben. Und deshalb habe ich das Thema der Predigt formuliert, es geht ums Ganze. Es ist schließlich nicht irgendeiner, der da einlädt. Es ist der Allmächtige, der Alleinheilige, der Schöpfer Himmels und der Erde, der uns einlädt. Es ist der König aller Könige, über dem es keine Macht und Autorität gibt. Seiner Einladung nicht zu folgen, ist Majestätsbeleidigung. Das ist eine Tatsache, die so viele Menschen nicht begreifen, dass es nicht nur um ihr eigenes Heil geht, um das auch, aber dass es auch um die Ehre des Gottes geht, der ihnen die Hand ausstreckt, der ihnen die Türen seines Reiches aufgemacht hat. Diese Einladung Gottes auszuschlagen, bringt einen nicht nur persönlich um die Teilnahme am großen Festmahl Gottes, es bedeutet auch eine Beleidigung des Herrn aller Herren. Es bedeutet eine Missachtung dessen, was er sich hat kosten lassen. Und ich denke, das ist sicher auch der Punkt, warum die Absage dieser Leute so spät im Gleichnis kommt, denn der Herr hat ja alles bereitet. Das ist da der krasse Punkt an dieser Stelle. Sie waren geladen, der Herr hat sich eine riesige Mühe gemacht. Und wenn wir aufs Kreuz schauen, wissen wir, was die Mühe in der realen geistlichen Welt war. Es hat ihn das Leben seines Sohnes gekostet. Er hat ihn für uns dahingegeben, ins Leiden, in den grausamen Tod am Kreuz. Es ist alles bereit, aber so viele missachten's. Da wurde der Hausherr zornig. Wenn wir uns mal rein vordergründig nur in die Situation des Gastmahls hineindenken, können wir es uns gut vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt für 70, 80, 100 Leute Tische gedeckt, festlich geschmückt, alles gerichtet, alles fertig, wochenlang geplant und gearbeitet. Und dann sagt einer von den anderen, von den Geladenen nach dem anderen, aus fadenscheinigen Gründen ab. Wären auch wir zornig. Aber es ist der lebendige, heilige Gott. Und wer die Einladung Gottes ausschlägt, zieht sich Gottes gerechten Zorn zu. Es geht ums Ganze. Vers 24, denn ich sage euch, dass nicht einer der Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Dieser Satz gehört nicht mehr zum Gleichnis, es ist der abschließende Kommentar Jesu. Es geht ums Ganze. Interessanterweise übrigens, wir hatten uns letzten Sonntag nach dem Gottesdienst kurz über Zeugen Jehovas unterhalten. Ein kleines Wörtlein, das hier wichtig ist. Mein Abendmahl, sagt Jesus. Jeder Jude weiß, auch auf dem Hintergrund von Jesaja 25, was wir gelesen haben und anderen biblischen Stellen, es ist das Abendmahl Gottes, der einlädt. Und Jesus sagt ganz selbstverständlich, mein Abendmahl, Identität zwischen dem Vater und dem Sohn. Es geht ums Ganze. Keiner, nicht einer, der, die geladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Sie haben die Chance ihres Lebens endgültig vertan. Es ist das Urteil, das Jesus über die Erstgeladenen spricht, die Juden. Jesus bestätigt die Tragik und die Endgültigkeit dieser Entscheidung. Auch etwa Matthäus 8, parallel übrigens Lukas 13, also wieder ganz nah an unserem Text, auch bei Lukas. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen werden. Das sind die Heiden, die vielen von Osten und Westen. Und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden im Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen. Liebe Geschwister, welch ungeheure Dramatik liegt in diesem Satz. Die Söhne des Reiches, die dazugehören, die ein Erstgeburtsrecht hatten gewissermaßen, in diesem Reich Gottes mit dabei zu sein. Aber sie haben es nicht zu schätzen gewusst, so wie Esau sein Erstgeburtsrecht um ein jämmerliches Linsengericht verkauft hat. So haben sie es dahingegeben um einer kurzfristigen Freude in dieser Welt willen. Und Paulus schreibt an anderer Stelle, da geht es um die Reiser, wenn es schon denen so geht, die eingewachsenen Zweige am Ölbaum, die doch die ursprünglichen sind, die echten, die Originalen, wenn die schon im Zorn Gottes abgerissen werden und in den Boden getreten, wie viel mehr denen, die man nachträglich die heidnischen Reiser eingepfropft hat. Der ganze Ernst. Ja, liebe Geschwister und Gäste, wir sehen, es gibt einen endgültigen und unwiderruflichen Ausschluss vom großen Gastmahl Gottes. Es gibt einen endgültigen und unwiderruflichen Ausschluss vom Heil. Es gibt eine endgültige und unwiderrufliche Verdammnis. Es geht ums Ganze. Und deshalb muss unsere Einladung so dringlich sein. Deshalb muss unsere Einladung so dringlich an alle ergehen, die die nichtigen Dinge dieses Lebens so wichtiger halten als das Reich Gottes. Die noch nicht begriffen haben, was für sie auf dem Spiel steht. Die für ein kurzes vergängliches Glück auf dieser Erde das unvergängliche Glück im Reich Gottes ausschlagen. Weil es um so viel geht, schickt der Herr seinen Knecht noch einmal los. Wir werden am Schluss noch das Lied singen, es ist noch Raum, mein Haus ist noch nicht voll, diesem Gleichnis nachempfunden. Nachdem die vornehmen Bürger der Stadt, die Söhne des Reichs, die Einladung ausgeschlagen haben, schickt er seinen Knecht zu den Armen, den Krüppeln, den Lahmen und Blinden. Bring sie herein. Die Ausleger deuten gemeinsam, auch diese Armen, Krüppel, Lahmen und Blinden sind Juden. Sie sind Angehörige des Volkes Israel. Es sind nicht die geistlich Angesehenen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Priester und Sadduzäer. Damit dürfte Jesus vor allem im Gleichnis mit dem ersten gemeint haben. Aber auch die zweite Gruppe, ganz wichtig, sind ja an den Straßen und Gassen der Stadt. Wenn die Bibel symbolisch von der Stadt spricht, redet sie immer von welcher Stadt? Genau, es kann nur eine sein, das ist Jerusalem. Und Jerusalem steht in diesem Falle als die Stadt pars pro toto, als Teil fürs ganze Volk Israel, für die ganzen Auserwählten. So wie der Berg Zion eben auch als Ort des Heils stellvertretend fürs ganze Heil Gottes stehen kann. Also es sind Lahme, Krüppel, Blinde der Stadt. Sie kommen, offensichtlich kommen sie in ganz erfreulichen Zahlen. Da wird nichts Negatives berichtet. Es wird nur festgestellt, auch mit diesen Nachgeladenen wird das Haus noch nicht voll. Es ist ein großes Haus, ein großes Gastmahl. Es hat viel Platz. Und der Knecht berichtet, es ist noch Raum. Es ist noch Raum. Und da schickt der Herr nochmal los. Geh hinaus auf die Wege und Zäune. Und das sind jetzt wir. Das sind wir, die Heiden, die nicht zu Israel gehören. Weder zu den angesehenen geistlichen Führungsschicht noch zu den geistlich Lahmen, Blinden und Krüppeln des Volkes Israel, sondern die draußen auf den Wegen. Geh hinaus, ganz ausdrücklich hinaus, erinnert uns an die Kreuzigung Jesu und sie führten ihn hinaus zur Stadt, auf den Hügel Golgatha, der außerhalb der damaligen Stadt lag, hinaus aus der Gemeinschaft des Volkes Israels. Ja, diese dritte und letzte Gruppe sind wir, die auch eingeladen werden. Und deshalb habe ich auch als Lesung Jesaja 25 gewählt. Und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen machen. Die Völker sind ja immer im Unterschied zu dem Volk wieder die Heiden. Das Volk ist das Volk Gottes und die Völker sind die Heiden. Wunderbar, so hat es Gott schon fast 800 Jahre vor Jesus durch seinen Propheten ankündigen lassen. Allen Völkern soll sein Heil gelten. Alle Völker sollen eingeladen sein zu seinem großen Gastmahl. Auch wir dürfen und sollen dabei sein. Wir sehen übrigens in dieser Einladung die dreifache Entfaltung des Missionsbefehls. Ihr sollt meine Zeugen sein, Jerusalem, Samaria, bis an die Enden der Erde. Jerusalem ist der Kern des Volkes Israel, Samaria, das sind quasi so die Halbheiden, die so ein bisschen dazugehören und dann doch wieder nicht. Und die Enden der Erde, die Heiden, auf das mein Haus voll werde. Gott will nicht, dass in seinem Reich Wohnungen leer stehen. Gott will ein volles Haus haben. Und deshalb ist die Einladung so dringlich, nötige sie hereinzukommen. Das ist natürlich kein Aufruf zur Gewaltanwendung, wie er auch in der Geschichte der Christenheit gelegentlich falsch verstanden und angewandt wurde. Aber es ist ganz offensichtlich, dass das nicht gemeint ist. Er ist nicht mit der Pistole losgezogen, sondern allenfalls mit der Glocke, um was bekannt zu machen. Es ist eine dringliche Einladung, aber eben mit ganzem Ernst nötige sie hereinzukommen. Es geht ums Ganze. Wenn wir an unser eigenes Heil denken, liebe Geschwister und liebe Gäste, steht uns dabei in aller Klarheit vor Augen, es geht ums Ganze. Unsere Jüngeren stehen vielleicht vor Schulausbildung, Berufsausbildung, Berufswahl. Da meinen wir auch, es ginge ums Ganze. Es geht sicher um viel im Verhältnis zu diesem irdischen Leben. Aber ums Ganze geht es nur in dieser einen einzigen entscheidenden Frage. Nehme ich die Einladung zu Gottes großem Gastmahl an oder nicht? Wenn wir an unsere Kinder und Enkel denken, liebe Geschwister, steht uns dabei in allem Ernst und in aller Klarheit vor Augen, es geht ums Ganze für sie und ihre Erlösung. Wenn wir das Evangelium von der Liebe Gottes bezeugen, wenn wir zum Glauben einladen, wenn wir für unsere Mitmenschen beten, steht uns dabei in aller Klarheit vor Augen, es geht nicht darum, ob am Sonntag in der Eichenau 5 oder 10 Leute mehr oder weniger sitzen. Es geht ums Ganze für diese Menschen. Es geht um ihre Erlösung oder ihr ewiges Verderben. Ich denke, wir sind in unseren Tagen viel zurückhaltend, viel zu leisetreterisch geworden in unserem Einladen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Kirchenglocken läuten oder die Gottesdienstzeiten im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden und dann kommen die Leute. Zwar nicht alle, aber doch ein paar. Aber wir merken ganz praktisch, selbst wenn diese zurückhaltende Form der Einladung in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg noch ein bisschen was gewirkt haben sollte, heute erreichen wir so fast niemanden mehr. Und, das ist viel wichtiger, Jesus hat es so auch nicht geboten. Jesus hat nicht gesagt, gebt die Gottesdienstzeiten bekannt. Jesus hat gesagt, nötigt sie hereinzukommen. Nötigt sie hereinzukommen. Geht ihnen nach. Bringt ihnen persönlich meine Einladung. Nötigt sie. Wir sollten viel dringlicher einladen. Wir sollten viel intensiver beten. Es geht ums Ganze. Wir sollten viel eindringlicher werben und wir sollten den Menschen noch viel deutlicher sagen, worum es mit dieser Einladung geht, was für sie auf dem Spiel steht. Wir sollten in unserem Dienst wieder ein bisschen mehr Biss entwickeln. Es sollte doch am Tag des Gerichts kein Eichenauer sagen können, ich habe 30 Jahre in der Eichenau gewohnt, aber keiner hat mir gesagt, wie ernst es um mich steht. Lasst uns den Herrn bitten, dass er noch eine Zeit der Gnade und der Buße schenkt, dass sich doch noch etliche auch in der Eichenau rufen lassen, damit das Haus des Herrn voll wird. Es geht ums Ganze. Amen.